Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Abschreiber. Das Konkursamt macht heute nochmal klar, der Kanton muss seine Meier-Mellenhof-Millionen wohl vergessen. Fusion. Mit dem Zusammenschluss der Lugnetzer Gemeinde geht's vorwärts. Der Wackelkandidat scheint Freund zu sein. Urteil. Ein Vater bedroht den Lehrer von seinem Schüler und wird darum vom Kantonsgericht verurteilt. Das Wetter. Immer wieder Regen und Schnee. Besser ist das Wetter morgen in Südbünden. Am Mikrofon Sarah Hauschild. Am Anfang vom Ende vom Meier-Mellenhof ist eine Sanierungsvereinbarung gestanden. Der Kanton Graubünden und die Hausbank vom Meier-Mellenhof hätten auf einen Haufen Geld verzichtet, damit man die Grosssägerei in Domadems sanieren kann. Bekanntlich ist aus all dem dann nichts geworden. Das Geld ist aber trotzdem weg. Der Kanton und die Bank haben es nicht können aus der Konkursmasse rausholen. Was man schon lange vermutet hat, ist heute auch noch in einer Mitteilung vom Konkursamt gestanden. Roland Wermelinger.
Im Lastenverzeichnis sind alle Forderungen aufgelistet, die Gläubiger als Grundpfand gesichert angemeldet haben. Die zugelassen worden sind und auch die abgewiesen worden sind. Das Konkursamt vom Bezirk Imboden hat gestern im Amtsblatt publiziert, dass das Verzeichnis in Sachen Meier-Mellenhof jetzt aufliegt. Aber nur für Gläubiger. Das ist zwar amtlich korrekt, beim öffentlichen Interesse, wo das Schicksal und die Zukunft von mit viel öffentlichem Geld zahlten Sägewerk ganz einfach hat, trotzdem ein bisschen schwer zu verstehen. Und das hat mit einem Tag Verspätung auch das Konkursamt eingesehen und es hat heute gleich noch eine Medienmitteilung verschickt, wenn auch eine dünne und verklausulierte. Die Hauptgläubigerin hat 68 Millionen Franken angemeldet, zugelassen sind aber nur rund die Hälfte geworden. Eine weitere Gläubigerin hat vergeblich versucht, 10 Millionen anzumelden. Natürlich ist allen klar, wer die beiden sind. Die erste Bank von Österreich als Hauptgläubigerin und der Kanton Graubünden mit seinem jetzt schon berühmten 10 Millionen Darlehen. Das Darlehen, das man als Verzicht in die Sanierungsverhandlung eingebracht hat und wo das Volkswirtschaftsdepartement immer streng getrennt hat, wollen angeschaut haben von den weiteren Staatsmillionen für die geplanten Ausbauschritte. Weil doch die 10 Millionen ohne Meier-Mellenhof-Zukunft, also bei einem Konkurs, sowieso auch verloren wären. Gesagt ist gesagt, aber sicher ist sicher, wird man sich beim Kanton, aber auch bei der Bank gesagt haben. Und darum hat man das Geld eben gleich angemeldet beim Konkursamt. Und aber eben ohne Erfolg. 20 Tage haben jetzt beide Parteien noch Zeit, den Entscheid vom Konkursamt anzufechten. Auf Anfrage hat man aber bei der Bank und dem Kanton gesagt, dass man das nicht im Sinn hat. Egal, wie es zu Domadems weitergeht, die 10 Kantonsmillionen sind, wie die Säben, die damals bei der Ansiedlung geflossen sind, wohl definitiv abzuschreiben.
Mit einer Talfusion im Lugnetz geht es vorwärts. Heute Abend und schon in der letzten Woche hat es in allen Nachtgemeinden vom Tal Infoanlass für die Bevölkerung gegeben. Hoffnungen, Ängste, Kritik, das alles ist auf den Tisch gekommen. Und einmal mehr ist klar geworden, am wenigsten Freude an der Fusion hat die kleine Gemeinde Frinn. An allen Informationen, die jemand dabei war, ist Daniel Blumenthal. Er ist Gemeindepräsident von Vella und Präsident der Kommission, die diese Fusion vorbereitet hat. Ich habe mit ihm geredet und zuerst wollte wissen, wie die Bevölkerung denn auf diese Fusionspläne reagiert hat bei all diesen Infoanlässen.
Ja, die Bevölkerung hat grosses Interesse gezeigt am Projekt. Wir haben überall, in allen Gemeinden, haben wir volle Säle gehabt. Und wir haben den Eindruck gekriegt, dass die Bevölkerung sehr, sehr offen gegenüber das Projekt ist.
Kann man sagen, sind es eher die älteren Leute oder haben sich auch die Jungen dafür interessiert?
Grundsätzlich ist uns aufgefallen, dass sehr viele junge Leute sich interessiert haben. Also ganz sicher haben die junge Generationen mehr Interesse zeigen für das Projekt, als was sie für Politikinteresse zeigen im Moment in der Talschaft.
Wenn Sie jetzt das zusammenfassen, sagen Sie, man hat so eine positive Grundstimmung gespürt. Trotzdem, bei so Fusionsgeschichten gibt es ja immer auch Ängste und Kritik, wenn Sie das zusammenfassen müssen. Wo sind so ein bisschen die grössten Unsicherheiten im Moment?
Ja, die grössten Unsicherheiten bestehen natürlich bei den Veränderungen, die sich ergeben bei einer Fusion. Obwohl wir eigentlich im Lugnetz nicht so grosse Veränderungen werden haben, weil wir schon heute sehr, sehr viel miteinander zusammenarbeiten. In allen Bereichen haben wir Kooperationen, in allen Bereichen tun wir zusammenarbeiten und von dem her haben wir auch gute Erfahrung mit dem. Aber die grösste Ängste sind sicher Verlust von der eigenen Autonomie, der Verlust, dass man nicht mehr gewisse Sachen allein kann entscheiden, dass man gewisse Sachen mit anderen Gemeinden muss entscheiden. Das sind, glaube ich, die grössten Ängste, die aufgekommen sind.
Die neue Gemeinde Lumnezia, die hätte dann einmal 2200 Einwohner etwa. Aber bis man an dem Punkt ist, geht es noch lang. Also da braucht es noch einiges. Wichtig in dem Zusammenhang wahrscheinlich Frinn, also das ist die hinterste Gemeinde vom Tal. Dort signalisiert man eigentlich immer schon, ja, wir wollen nicht unbedingt mitmachen. Und da haben auch die Gespräche jetzt in den letzten Wochen wohl nicht viel daran geändert. Dort hinten ist man eher skeptisch.
Ja, das haben wir auch bei der Informationsveranstaltung gespürt. Oder bei ihnen haben wir den Puls weniger gespürt. Sie haben trotzdem grosses Interesse gezeigt. Bei den Frinnern muss man sagen, dass sie schon eine spezielle Situation haben. Sie sind geografisch hinterst in der Talschaft. Sie sind unabhängig vom Finanzausgleich vom Kanton.
Also sie kriegen relativ viel Geld, weil sie damals auf der Greina-Ebene kein Kraftwerk gemacht haben.
Richtig, und durch das kriegen sie keinen Finanzausgleich. Und dann haben sie noch ein spezielles Projekt, das sie beschäftigt, der Park Adula. Und das sind ein paar Voraussetzungen, die schon speziell sind. Und dadurch tun die Freiner das sehr genau anschauen und tun sehr genau abwägen, welche Vor- und Nachteile sie werden haben mit einer Fusion. Aber ich denke, schlussendlich unter dem Strich geht es darum, dass Frinner auch entscheiden müssen, ob sie in Zukunft mit den anderen Gemeinden zusammen leben wollen oder ob sie allein bleiben wollen.
Was aber, wenn Frinn jetzt entscheidet, wir wollen nicht? Am 25. März gibt es eine Grundsatzabstimmung. Alle Gemeinden müssen sagen, ob man das Projekt vorwärts treiben soll, ob man da weiter planen soll. Was, wenn Frinn sagt, wir machen nicht mit?
Wenn Frinner Nein würden sagen, müssen wir das akzeptieren, sie sind autonom, dann würden wir ohne Frinn weiterfahren mit dem Fusionsprojekt.
Was heisst das denn für den Fahrplan? Wie lange geht es noch, bis dann im Lugnetz 7 oder wenn Frinn mitmacht, sogar 8 Gemeinden zu einer fusioniert werden? Wann steht das Projekt?
Also wir sind schon relativ weit mit dem Projekt. Jetzt müssen wir den Grundsatzentscheid fällen, ob wir weitergehen oder nicht. Wenn das positiv ausfällt, werden wir sofort den Fusionsvertrag vorbereiten. Wir werden noch einzelne Details klären. Und bis Ende 2012 sollten wir das zusammen haben, dass wir Anfang 2012 definitiv über eine Fusion könnten abstimmen. Und dann würden dann die Vorbereitungen laufen, um das Ganze umzusetzen und 2013 mit der neuen Gemeinde starten.
Also 2013 gibt es dann wieder weniger Gemeinden im Kanton. Das ist ja auch das, was die Bündner Regierung und ein grosser Teil vom Parlament möchte. Ganz grundsätzlich, vor 10 Jahren wäre es wahrscheinlich noch unmöglich gewesen, so eine Fusion durchzubringen im Lugnetz. Warum glauben Sie, dass sich da die Stimmung so geändert hat, dass man da jetzt einfach je länger, je offener ist?
Zum Teil ist es sicher der Druck vom Kanton. Der Kanton tut einen gewissen Druck ausüben, und das spüren wir, das spüren alle Gemeinden. Und das tut schon auch ein bisschen das Ganze beeinflussen. Aber der wesentliche Teil ist der, dass die Kleingemeinden sehen, dass sie Schwierigkeiten werden haben in Zukunft, dass sie zu wenig Leute haben, die zur Verfügung stehen für alle Ämter. Und vor allem, dass sie sehen, aufgrund von den Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten Jahren, dass es einfach uns viel, viel besser geht, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir eine grosse Gemeinschaft sind und wenn wir das, was wir haben, die Spezialitäten, die wir haben, die Partikularitäten, die wir haben, gemeinsam pflegen und gemeinsam auch verwalten.
Daniel Blumenthal, Präsident der Kommission, die Fusion der Gemeinden Gumbel, Degen, Lumbrein, Morissen, Surau, Avella, Avignon und Frinn vorbereitet. Heute Abend ist noch ein Infoanlass in Vella. Am 25. März sind dann in allen Dörfern Gemeindeversammlungen. Dort wird entschieden, ob man mit den Fusionsplänen weitermachen soll oder nicht. Jetzt zu einem Urteil vom Bündner Kantonsgericht. Das hat ein Vater bestraft, wo der Lehrer von seinem Sohn am Telefon massiv bedroht hat. Wegen Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte ist der Vater verurteilt worden. Mehr zu dem Fall im Beitrag von Roland Wermelinger.
Passiert ist es im September 2007 an einer Schule im Schanfigg. Ein Vater hat sich telefonisch beim Lehrer von seinem 12-jährigen Bub beschwert. Der soll ihn zu hart angepackt und gemassregelt haben, weil er einen Lichtschalter kaputt gemacht hat. Im Laufe des Gesprächs hat der Vater dann auch gesagt, man müsse sich nicht wundern, wenn jemand in die Schule käme und alles ummähe. Nur ein paar Monate vorher ist es in Amerika zu einem grauenhaften Amoklauf an einer Schule gekommen mit 32 Toten. Der Lehrer und weitere Lehrpersonen haben grosse Ängste ausgestanden. Sie sind mit dem Postauto statt dem Velo in die Schule, haben die Schultüren immer abgeschlossen, sind jedes Mal verschrocken, wenn ein Auto angefahren ist. Auch weil man gewusst hat, dass der Mann Jäger ist und Waffen hat. Der Schanfigger Kreispräsident hat den Mann zu einer bedingten Geldstrafe und einer Buss verurteilt. Das Bezirksgericht Blessur hat ihn später aber wieder freigesprochen. Es hat ihm geglaubt, dass er die Drohung nicht so gemeint hat, sondern dass er nur klar machen wollte, dass man seinen Sohn sensibel behandeln muss. Weil Jugendliche mit ADHS wie sein Sohn zu Gewalttaten neigen könnten, wenn sie unter Druck gesetzt werden. Die Staatsanwaltschaft hat den Freispruch nicht akzeptiert und den Fall ans Kantonsgericht weitergezogen. Und das hat die Berufung gut geheissen. Entscheidend für den Tatbestand sei nämlich nicht, wie so eine massive Drohung könnte gemeint gewesen sein. Entscheidend sei, wie sie der versteht, der bedroht wird. Und darum spielt es auch keine Rolle, ob der Vater mit seiner Drohung sich selber oder seinen Sohn gemeint hat. Das Kantonsgericht weist in dem Zusammenhang auch darauf hin, dass es auch keine Rolle spielen würde, ob jemand die Todesdrohung ernst meint oder nicht und ob er sie wahrmachen könnte oder nicht. Und als erwiesen hat das Gericht außerdem die Tatsache angeschaut, dass die Drohung Auswirkungen auf den Schulbetrieb gehabt hat, weil die Schulstunden ausgefallen sind und Lehrpersonen verängstigt haben müssen unterrichten. Das Kantonsgericht hat den Vater darum zu einer bedingten Geldstrafe von 1'800 Franken verurteilt und einer Buss von 350 Franken. Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem das Bundesgericht eine Beschwerde dagegen abgewiesen hat.
Im Wahlkampf um die zwei St. Galler Ständeratssitz ist mit lauter hochkarätigen, schweizweit bekannten Kandidaten zu rechnen. Jetzt, wo klar ist, dass Erika Forster von der FDP nicht mehr kommt, zeichnet sich darum so etwas wie ein Kampf der Titanen ab. Der Beitrag von Lea Führer.
Der Rücktritt von der Erika Forster macht jetzt bahnfrei für die Vorzeigefrau von der FDP. Karin Keller-Sutter soll den Sitz im Ständerat holen. Die St. Galler Regierungsrätin sei unbestritten die Wunschkandidatin von der Parteileitung, sagt der FDP-Fraktionspräsident Andreas Hartmann.
Ich gehe davon aus, dass unsere Wunschkandidatin den Wunsch auch gehört hat und wir hoffen sehr, dass sie ihn auch erhört und als Kandidatin sich zur Verfügung stellt.
Die Karin Keller-Sutter hat ihr Interesse an dem Posten schon bekundet. Sie wird aber erst nächste Woche offiziell sagen, ob sie kandidiert oder nicht. Die endgültige Entscheidung fällt dann Anfang April an der Delegiertenversammlung der FDP. Gesetzt sind schon die Kandidaten der CVP und der SP. Dort setzt man auf alte Bekannte. Für die CVP tretet der bisherige Eugen David nochmal an. Er ist seit 24 Jahren zu Bern tätig und wird seinen Sitz auch in diesem Herbst ein weiteres Mal verteidigen. Für die SP steigt der Paul Rechsteiner ins Rennen. Der Chef vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund ist seit 25 Jahren im Nationalrat und damit der dienstälteste Nationalrat überhaupt. Offen ist noch, wer für die SVP in die Hose steigt. Will sie eine reelle Chance auf einen Sitz im Ständerat haben, muss sie ebenfalls mit einem politischen Schwergewicht auffahren. Und das wäre in dem Fall der Toni Brunner. Der hat sich dazu in der Vergangenheit auch schon geäussert, aber offizieller Kandidat ist er noch nicht. Zuerst müsste die Delegiertenversammlung für das Amt nominieren und das ist für viele aber nur eine reine Formsache.
Musik. Vor 5 Jahren hat die Stadt St. Gallen mit ihrem roten Platz für Aufsehen gesorgt. Ein ganzes Quartier ist mit einem leuchtig roten Belag überzogen worden. Die Idee von der Stadtlounge von einer Stube mitten in der Stadt hat die Künstlerin Pippi Lotti Rist und der Architekt Carlos Martinez gehabt. Sie sind international gelobt worden. Man hat sogar von einer städtebaulichen Ikone geredet, denn zumal. Unterdessen ist die Begeisterung aber nie mehr. Im Gegenteil, aus der Bevölkerung und von Architekten hagelt es Kritik. Dreckig, schmuddelig, kaputt und grusig, sagt der Platz. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Für uns ist Sascha Zürcher auf den Platz schauen.
Am 3. November 2005 hat die international bekannte Installationskünstlerin Pippi Lotti Rist den Roten Platz St. Gallen, das riesige Wohnzimmer zmitzt in der Stadt mit roten Bänken, liegenden Tisch und einem Brunnen, auf ihre ganz spezielle und eigene Art eröffnet.
Vereinte Kräfte haben rotes Leben in einen hochwertigen Stadtraum fließen lassen. Der Öffentlichkeit einen Platz zurückzugeben, ist Realität geworden.
Die Euphorie, die Begeisterung von Todesmal, die ist heute spürbar weniger geworden. Eine Passantin.
Ich laufe jeden Tag ein paar Mal über den Platz. Und ich finde ihn am Abend ihn einigermaßen schön, aber am Tag ist er grusig.
Lauft man heute über den Roten Platz im Bankenquartier rund um den Hauptsitz der Raiffeisenbank im Bleicheli, dann muss man den Kritikern recht geben. Der einstige rote Teppich, der leuchtend gestrahlt hat bei der Eröffnung, ist verblasst. Er ist schwarz verfärbt, hat Flecken drin, der Belag schlägt zum Teil Wellen. Der Architekt Markus Buschauer aus dem Vorstand vom Architekturforum Ostschweiz ist ein Gegner von der ersten Stunde. Bei einem Rundgang auf dem Roten Platz wird dann auch schnell einmal klar, wieso.
Es sieht gerne schön aus. Auch ein Punkt, wo, wenn ich so darf sagen, schon in meiner damaligen Kritik war. Das ist ein Sportbelag, den kennt man, den Belag. Den kann auf Zeit gar nicht verheben. Auch mit dem grossen Aufwand, den man es hier betreibt, mit Putzen und so. Es ist ja nicht nur das Putzen, also eben das Schmuddelige, das entsteht, weil es da dreckig ist. Es ist natürlich auch, er löst sich ab und alles. Also er ist schäbig, oder?
Die Raiffeisenbank war es, wo der speziell Platz für ihren Hauptsitz wollte. Zusammen mit der Stadt St. Gallen hat sie die Stadtlounge dann auch durchgebracht. Das Stadtparlament hat einen Kredit von 1,2 Millionen bewilligt. Der doppelte Betrag hat die Bank angeblättert. Der Architekt, der den Platz gebaut hat, der Carlos Martinez, ist noch immer Fan von seinem Wohnzimmer zumindest in der Stadt. Auch wenn er zugibt, dass der Rote Platz heute nicht mehr unbedingt in dem Zustand ist, wie bei der Eröffnung.
Klar hätte ich es gern strahlend rot, oder? Aber wir haben natürlich von Anfang an gewusst, dass das nicht möglich ist. Das geht nicht. Wir sind hier im Ausserraum, es regnet, es schneit, die Autos fahren vorbei. Über den Platz sind 400 Tiefgarageplätze erschlossen. Das haben wir nicht können wegnehmen, aber das haben wir auch nicht wollen wegnehmen. Das Auto trägt auch ein bisschen bei zu dem skurrilen Ambiente von dem Platz im öffentlichen Raum.
Auch der Stadtpräsident von St. Gallen, der Thomas Scheidlin, lässt nicht auf den Rotplatz kommen. Dass der Belag verbraucht aussieht, habe ich mir bewusst in Kauf genommen, sagt er.
Der rote Belag hat eine Abnutzungserscheinung. Mit dem hat man von Anfang an gewusst, hat ihn darum auch so lohnt, hat eigentlich gesagt, man tut ihn so reinigen, dass er die Funktion, die er hat, auch wahrnehmen kann.
Weil der grobkörnige Kunststoffboden schwierig ist zum Supermachen, hat die Stadt für teures Geld extra eine spezielle Putzmaschine gekauft, die den Roten Platz auf Vordermann bringen soll. Doch auch diese Maschine hat den Glanz der Anfangstage nicht mehr zurückbringen können. Markus Buschauer vom Architekturforum Ostschweiz hat darum bei seiner Kritik noch einen drauf.
Meiner Meinung nach sieht er nicht verbraucht aus, sondern kaputt. Der Rote Platz ist für mich ein wunderbares Beispiel, wo Absicht, also quasi eben Stadtlounge, Begegnungsart und was daraus entstanden ist, nicht funktioniert.
Mit dieser Kritik nicht einverstanden ist der Architekt vom Roten Platz, der Carlos Martinez.
Ja, das sehe ich anders. Also der Plan ist aufgegangen. Unsere grosse Angst war, dass man das nicht schafft, um da eine Aufenthaltsqualität zu generieren. Darum war ja unser Vorschlag so extrem gewesen. Und hat aber eingeschlagen. Die Aufenthaltsqualität ist da. Man sieht es, wenn man an einem schönen Tag da ist, sieht man die vielen Touristen, die alle kommen, ein Smile drauf haben, weil sie denken, hey, ist denn da überhaupt wahr? Oder bin ich da irgendwie in einem städtischen Park mit irgendeinem Thema?
Die Stadtlounge mit ihrem roten Teppich aus Granulat und der roten Tisch, ovalen Liegen- und Sitzgelegenheiten, die Nischen im überdimensionalen Open-Air-Wohnzimmer kommen vor allem bei den Jungen an. Sie sieht man viel dort mit einem Bier in der Hand.
Ist einfach ein Treffpunkt für Jung und Alt eigentlich.
Über den Zustand und die Wirkung vom Roten Platz, wo im Moment nicht mehr gerade den frischesten Eindruck macht, da sind die Leute auf der Strasse geteilter Meinung.
Ah ja gut, er gehört dazu, oder? Hätte ich gesagt. Er steht jetzt, glaube ich, auch schon ein paar Jahre.
Er hat sich verfärbt, er ist verschmutzt. Und zwar schmutzt, wo bleibt. Da kannst du gerne nicht mehr reinigen, ist schade.
Mich stört es eigentlich nicht, dass jetzt da ein bisschen dreckig ist. Das gehört jetzt einfach dazu. Das ist ja Abnutzung, oder?
Das könnte schöner sein, ja. Nein, ist schon renovationsbedürftig, aber man kann leben damit.
Ganz im Gegensatz zum Architekt Markus Buschor, das Vorstandsmitglied vom Architekturforum Ostschweiz, würde der rote Teppich am liebsten wieder einrollen und die ganze Stadtlounge einmotten.
Da gibt es noch eine Lösung. Rückbau. Nein, weil man kann ja noch rumfliegen, oder? Und ich denke, solange man rumfliegt, ist es keine Lösung. Und da finde ich, ist auch in der Idee, die an dem Platz... Also der hat sich eigentlich, die Idee hat sich selber schon aufgelöst, wo man entschieden hat, dass da etwas Dauerhaftes soll sein. Quasi als Sommeraktion, bin überzeugt, hat das irrsinnig funktioniert. Aber dann hätte man den Teppich einrollen und verschwinden lassen.
Da davon nichts wissen, will der Carlos Martinez, der Architekt vom Roten Platz St. Gallen. Auch wenn er zugibt, dass die Stadtlounge im Moment nicht umsonst einen eher kläglichen Eindruck mache.
Es ist schon klar, dass es eine Fläche gibt. Es gibt auch Vandalismus. Dort haben wir ein Problem im öffentlichen Raum. Mit dem haben wir auch gerechnet. Jetzt haben wir auch das Problem, dass man den Platz nicht mehr so stark pflegt im Moment, weil wir eine Baustelle haben. Eine sehr grosse Baustelle von der Stadt. Die Lastwagen müssen hier durchfahren. Der Zugang zu dieser Baustelle ist über den Platz. Und man hat aber gesagt, man tut dann, wenn die Baustelle fertig ist, im 2012, stark wieder instand stellen.
Nächstes Jahr also soll ein bisschen vom roten Glanz zurückkommen ins St. Galler Wohnzimmer. Das verspricht auch der Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Er redet sogar davon, dass der alte rote Teppich im Bleicheli-Quartier durch einen komplett neuen ersetzt werde. Wenn das aber so weit ist, das hätte er noch nicht können sagen.
Der Sascha Zürcher über den bleichen roten Teppich zmitzt in der Stadt St. Gallen.
Regional Diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Was steckt hinter der Bürgerbewegung MCG, die letzten Sonntag bei den Wahlen zu Genf abgeräumt hat? Was bringen offizielle Entschuldigungen an die Adresse von ehemaligen misshandelten Heimkind und Verdingkind? Und was meint unserem Aargauer Korrespondent Vierbeiner zum neuen Hundegesetz in seinem Kanton? Das alles gehört ihr morgen Mittag um 3 ab 12 Uhr hier auf DRS1. Regional Diagonal.
Und das ist das Regionaljournal auf DRS1 am 3 Minuten vor 6 Uhr. Zeit für den Blick an den Himmel, das Wetter in Graubünden von morgen. Das hat Christina Jutz von SF Meteo.
In der Nacht tut es zu und im Laufe des Samstagvormittags fängt es in Nordbünden an regnen. Am Nachmittag zieht dann der Regen auch ins Unterengadin und auf Mittelbünden. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1500 Meter. Sinkt am Samstagabend aber bis gegen die 1000 Meter ab. Vom Misox bis zum Puschlav gibt es morgen nur wenig Regen, oberhalb von 1800 Meter schneit es. Mit Nordföhn scheint im Süden sogar ab und zu mal die Sonne. Die Temperaturen liegen am Morgen bei etwa 2 Grad, am Nachmittag gibt es Chur 9 Grad, zu Roveredo mit Nordföhn sogar bis 17 Grad. Am Sonntag lockern sich die Restwolken und auch die Hochnebelfelder überall auf und es wird sonnig. Temperaturen um die 9 Grad, im Süden bei 15 Grad, der Nordföhn lässt dann langsam nach.
Und Meldungen vom Bündnertag. Die knapp 10 Millionen Franken Darlehen, die der Kanton der Grosssägerei in Domadems gegeben hat, muss er sich fast sicher ans Bein streichen. Das zeigt das Lastenverzeichnis und heute auch eine Mitteilung vom zuständigen Konkursamt. Der Entscheid kann angefochten werden. Schon gestern hat es beim Kanton aber geheissen, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Fusionspläne im Lugnetz werden von der Bevölkerung offen aufgenommen. Das sagt Daniel Blumenthal von der Fusionskommission Er sagt, Skepsis gäbe es vor allem in Frinn. Wenn die Bevölkerung in den anderen Gemeinden am 25. März aber grünes Licht gäbe, werden wir die Fusionspläne auch ohne Frinn vorwärts treiben. Wenn alles nach Plan läuft, soll die neue Gemeinde Lumnezia dann 2013 starten. So viel Regionaljournal Graubünden für heute. Mein Name ist Sarah Hauschild. Im Netz finden Sie uns unter regionaljournal.ch und dann unter dem Stichwort Graubünden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.